Heute zu Gast der Gründer des vermutlich größten deutschen Amazon-Sellers, der Berlin Brands Group, Peter Schaljawski.
Wir müssen den Kunden dort treffen, wo er am Point of Sale ist. Und es ist für unterschiedlichste Kunden, kann es ganz unterschiedlich sein. Also meine Mutter kauft bei Otto ein. Das heißt, wenn ich meine Mutter erreichen würde, muss ich mein Produkt bei Otto anbieten. Und wiederum, meine Verlobte lässt sich inspirieren von Influencer-Marketing. Das heißt, die muss ich dort erreichen. Und das ist so ein bisschen auch unsere Philosophie. Wenn wir die Marke, sind ja unsere Produkte, sind unsere Marken. Und von daher glauben wir auch sehr stark daran, dass wir in den unterschiedlichsten Point of Sales auch diese auch anbieten müssen.
Hinweis auf unseren Partner TaxDo, TaxDoo, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Was heißt das genau? Sie helfen euch vor allen Dingen im steuervorbereitenden Bereich, wenn ihr ins Ausland verkauft. Also Beispiel, ihr verkauft über Fulfillment bei Amazon in ganz viele verschiedene Länder, müsst dann in den jeweiligen Ländern natürlich auch Steuern anmelden oder Umsatzsteuervoranmeldungen angeben, überhaupt eine Umsatzsteuernummer bekommen. Euer deutscher Steuerberater muss Bescheid wissen. Das kann alles schnell zum Problem werden, gerade wenn man 30, 40, 50.000 Transaktionen im Monat hat. Und all das kann euch TaxDo abnehmen. Sie haben Schnittstellen zu den großen E-Commerce-Plattformen, Amazon, eBay, ERP-Systeme natürlich genauso, Plenty Markets, Central, Shop-Systeme, Shopify, Shopware, all das ist kompatibel mit TaxDo. Ihr müsst nur, wenn ihr diese Systeme nutzt, TaxDo quasi dazu stöpseln und dann wird die Arbeit für euch steuerlich gesehen viel, viel leichter. Eure ganze Finanzbuchhaltung wird viel, viel übersichtlicher, weniger kompliziert. Firmen wie Ankerkraut, wie Little Lunch, wie Snox nutzen TaxDo bereits. Probiert selber aus. Es ist kostenlos, zumindest als Tryout für die ersten 3 Monate mit einer Mail mit dem Betreff OMR an omr@taxdo.com und dann gibt es halt 3 Monate umsonst und ansonsten kostet es 89 Euro pro Monat. Hinweis auf den Weltkonzern L'Oréal. Die Kollegen sind Leader in Beauty Tech unter anderem. Also sie machen natürlich ganz viele Beauty-Produkte, aber halt auch Beauty Tech und dafür suchen sie Unterstützung. Ich habe das in den letzten Wochen schon mal erzählt. Es geht darum, bei wirklich ganz operativen Projekten mitzuhelfen. Es gibt so Sachen wie Virtual Try-Ons, wo man so eine Anwendung von Beauty-Produkten auf der Haut simulieren kann. Es gibt digitalen Skin-Consultants, wo mittels AI die Alterungsanzeichen der Haut untersucht werden. Es gibt MySkinTrack, ein tragbares Tool zur Messung von Sonnenstrahlung. Also all solche Sachen machen sie, um besser zu werden im Bereich Beauty-Tech. Dort greifen sie auf all das zurück, was man in der digitalen Welt so kennt, von Design Thinking bis zu cross-divisionalen Brainstormings. Ein Weltkonzern mit, so zumindest ist der Claim, Startup-Mentalität. Das ist ganz wichtig. Klares Commitment zur digitalen Transformation gibt es bei L'Oréal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, bei L'Oréal dabei sein zu wollen. Wer Bock hat, im E-Commerce, im Digital Marketing, Product Management oder auch als Trainee, als Praktikant, L'Oréal sucht euch. Es gibt sogar eine PlayStation 5 zu gewinnen, wenn man in der Anmeldephase auf der Website, die ich gleich nennen werde, da zu einem Bootcamp dabei ist. Alle Infos unter careers.l'oreal.com. Ich durfte schon dann und wann mal bei L'Oréal selber in der Kantine zu Gast sein und kann bestätigen, dort arbeiten sehr viele hübsche Menschen. Eine der heißesten Geschichten in der Digitalwirtschaft aktuell ist die Idee, verschiedenste Amazon-Händler zusammenzukaufen und daraus ein Konglomerat, vielleicht sogar einen Konzern zu schmieden, um dann Skaleneffekte zu realisieren. Das Vorbild dazu kommt aus den USA, eine Firma, die sich Trasio oder Thrasio nennt. Dahinter stehen Private-Equity-Investoren, häufig auch Venture-Capital-Investoren. Jedenfalls gibt es in Deutschland bis zu 10 verschiedene Teams, die gerade auf die Jagd gehen nach spannenden Amazon-Händlern in Deutschland, also immer so Firmen zwischen ein paar hunderttausend Euro Umsatz und ein paar Millionen Euro Umsatz. Und da das Thema so groß ist und das gerade so den Markt bewegt, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Amazon-Händler, der noch nicht angesprochen wurde in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten, wollte ich es mit jemandem besprechen, der sich mit dem Thema gut auskennt. Und es gibt wahrscheinlich keinen, der sich besser auskennt als der Peter. Der hat nämlich selber so ein bisschen wunderkindartig eine Firma aufgebaut, die hieß früher Schaltech nach seinem Nachnamen, heißt heute Berlin Brands Group und er ist damit selber einer der größten Amazon-Händler geworden in Deutschland und mittlerweile auch, wie er mir erzählt hat im Podcast, Aufkäufer, möchte selber auch den Markt ein bisschen konsolidieren und glaubt dort anderen kleineren Händlern helfen zu können, eine noch größere Story schreiben zu können als ohnehin schon. Allein die Geschichte von der Berlin Brands Group ist ziemlich unglaublich, wie der Peter das da hochgezogen hat. Aber er will noch mehr und darüber haben wir gesprochen. Übrigens auch die Zahl der unabhängigen Amazon-Händler, die es in Deutschland gibt, habe ich vollkommen unterschätzt. Er spricht da von mehreren 10.000 Firmen, die man kaufen könnte. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber ihr werdet es gleich hören. Ich glaube, ein Podcast, wo alles drin ist, ein bisschen aktuelles Zeitgeschehen im E-Commerce und dann natürlich eine unglaubliche Unternehmergeschichte, die von Peter. Ich will nicht noch mehr verraten. Auf geht's, direkt rein in den Podcast mit Peter Stojewski. Hi Peter.
Hey Philipp, hi.
Moin. Sag mal, deine Geschichte ist ja schon ziemlich atemberaubend, aber trotzdem noch nicht allen bekannt. Wir müssen da einmal einsteigen. Wie alt bist du heute?
34 inzwischen.
Okay, 34. Du hast so 700 Mitarbeiter und 300 Millionen Umsatz, ne?
Ganz genau, ja.
Und ihr verkauft wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sachen, im Wesentlichen über Online-Shops und Amazon.
Ganz genau.
Was sind eure Kernprodukte?
Genau, also ich lass mich gerne einmal ausführen. Du hast ja ein paar Sachen schon vorweggenommen. Also genau, also Berlin Brands Group, E-Commerce-Unternehmen, Team von 700 Mitarbeitern, in eigener Sache ein bisschen Werbung, 100 offene Stellen.
Okay.
Voller Fokus auf Eigenmarken und im Grunde Produkte, die dir zu Hause ein besseres und schöneres Leben ermöglichen. Wir führen 2.500 Produkte unter 14 Eigenmarken und das Ganze über 100 Kanälen. In 28 Ländern, inklusive Nordamerika, China und der Türkei neuerdings. Und weil du mich gefragt hast, also Produktsegmente sind, unsere bekannteste Marke ist Klarstein, bekannt für beispielsweise Küchenmaschinen oder Weinkühlschränke. Und aber wir sind relativ breit aufgestellt vom Portfolio. Was das zusammenfasst, ist im Grunde sind es in der Regel immer Hardgoods oder eben Produkte für zu Hause. Wir haben unter Capital Sports führen wir Sportgeräte, unter Auna Audio und Entertainment und unter Blumfeld Produkte für Garden und Living.
Okay, jetzt müssen wir einmal, wie kommt jemand in deinem Alter dazu, so einen Laden zum Großteil zu besitzen? Das ist ja spektakulär. Erzähl mal so ein bisschen vielleicht die Anfänge, dass man einmal so ein bisschen Hintergrund bekommt. Wie bist du da reingestolpert? Also, oder gestolpert vielleicht nicht, aber reinmarschiert.
Also ich glaube, das trifft schon ganz gut. Also es ist tatsächlich gestolpert. Ich auch relativ untypische Gründung, gerade wenn du aus Berlin kommst und sagst, du machst was im Internet. Das Ganze startete, da war ich, ich glaube, 18 und wollte mir DJ-Equipment kaufen. Das war nach meinem Abitur und ich habe mir Verschiedenes angeschaut und dachte, wow, es gibt auf der einen Seite das extrem Coole, ja, aber eben zu einem extrem hohen Preis. Und ich habe mich da mit Unwohl gefühlt, da jetzt einen substanziellen Teil meines damaligen Vermögens hinzulegen für Plattenspieler und Mixer. Habe mir gedacht, Mensch, es gibt da andere Branchen, wo du im Grunde Produkte hast, die eine echt gute, vernünftige Alternative sind zu einem A-Brand. Und es gibt es ja im Fashion-Bereich, ist Zara dafür ein super Beispiel. Und ich habe mir gedacht, da muss es ja andere Leute geben, die so ähnlich ticken wie ich. Und habe mir dann eben meine Spartes genommen und habe mit viel Fantasie aus Peter Stojewski den Namen Schalltech gegründet und bin damit gestartet. Und wir haben im Grunde DJ-Equipment demokratisiert. Das heißt, wir haben geschaut, was macht denn das Coole eigentlich cool und wie kann man das günstiger machen? Und haben damit echt eine super Nerv getroffen. Es gab einige andere Leute, die ähnlich gedacht haben wie ich und sich dann eben deutlich besseres DJ-Equipment leisten konnten zu einem fairen Preis. Also so ist das Ganze gestartet. Und ich glaube, mit der Brille haben wir uns dann verschiedene Produktgruppen angeschaut, was sehr artverwandt ist zu DJ Equipment, ist der ganze Bereich PA, Audio, Entertainment, also immer noch mit viel mit Audiotechnik zu tun, schon ein deutlich größerer Bereich und sind dann mit einer ähnlichen Brille haben wir uns irgendwann Haushaltsgeräte angeschaut und gedacht, Mensch, gibt echt coole Sachen, wenn du so an die Longium KitchenAid denkst, schöne Designs, schöne Produkte, aber schweineteuer. Und die Alternative dazu ist im Grunde Plastik, weiß-schwarz, Produkte, die einen Zweck erfüllen, aber eben nicht schön aussehen. Und da haben wir einfach auch ein großes Demokratisierungspotenzial gesehen und sind dann mit unseren Leuten da rein.
Aber das heißt, damals warst du dann so Mitte 20 oder sowas?
Ja, ich glaube, als wir Klarstein gegründet haben, also genau, du hast völlig recht, beim DJ-Equipment war ich tatsächlich noch nicht mal 20, da war ich 18 Jahre alt. Ich glaube, das war relativ nach meinem der Notarbesuch war ein paar Tage nach meinem Geburtstag. Also genau, im Grunde nicht studiert, allerdings Abiturient und hat tatsächlich einen Studienplatz in meiner Uni verschoben. Einmal, dann habe ich gesagt, ich will es jetzt ausprobieren. Dann habe ich mich nächstes Jahr nochmal gemeldet. Dann hatte ich schon 10 Mitarbeiter und gesagt, ich will es jetzt ehrlich gesagt nochmal verschieben. Dann habe ich gesagt, okay, ein Jahr machen wir noch. Dann habe ich mich fürs zweite, dann nochmal das zweite Mal gemeldet und dann haben sie gesagt, so sorry Junge, jetzt geht's doch nicht mehr. Dann sage ich, okay, dann
was probiere ich das weiter.
BWL.
Okay, in Berlin?
Nee, in London.
Ah, okay. Okay.
Genau, das war so ein bisschen der Traum meiner Eltern, dass ich im Ausland studiere und ich habe mich gefreut, dass ich in Berlin bleiben konnte.
Und du bist ja auch einer der wenigen Gründer in Berlin, der auch Berliner ist, offensichtlich.
Genau, also ich würde mich auch als Berliner bezeichnen. Ich meine, ich bin hier aufgewachsen, in der Ukraine geboren, allerdings mit 4 hergekommen. Also von daher auf jeden Fall, ich fühle mich total als Berliner. Mhm.
Und dann hast du so in deinen 20ern das Ding dann entwickelt von DJ-Zubehör, also oder 18, 19 DJ-Zubehör und dann immer weiter in andere Haushaltsgeräte hinein. Das ging dann so über 10 Jahre und im Wesentlichen über Amazon.
Genau, ich glaube Amazon, der Amazon Marketplace, ich glaube das erste Mal mit Produkt auf Amazon verkauft 2007, 2008, das heißt mein erstes Produkt, damals habe ich tatsächlich auf eBay verkauft, eBay war damals so richtig on vogue, das war damals so die ganz heißen Zeiten von eBay und wir haben allerdings auch sehr, sehr früh auf eigene Kanäle gesetzt und haben dort auch stark auch unsere Lernkurve von Anfang an mitgenommen.
Aber also eigene Kanäle heißt eigene Shops. Also ihr habt eigene Shops.
Eigene Shops, genau.
Und das Ganze, also ich meine, ich verstehe es sozusagen, dass man als junger Berliner da sozusagen die Marktplätze befüllen kann und das Ganze digital steuern kann und Marketing und sowas alles, aber du musst ja auch da jetzt sehr komplexe Produkte irgendwo fertigen lassen. Ich hatte vor kurzem die Menschen von Snox hier, die das wirklich im Sockenbereich machen, da kann ich es mir auch noch ein bisschen eher vorstellen, weil ja Socken ein relativ einfaches Produkt sind, die machen mittlerweile auch viel mehr, aber du hast ja sofort sehr komplizierte technische Sachen auch gemacht. Ist das vom Sourcing her, wo hast du das Zeug herbekommen?
Ja, du hast recht, die Sachen, ich glaube auch, offen gesprochen, nichts ist komplizierter als DJ-Equipment. Stell dir vor, du hast eben so einen Controller, da hast du Software drin, du hast den Crossfader und wenn du DJs kennst im privaten Umfeld, dann weißt du, wie nörgelig die sein können und die sagen, guck mal, der Widerstand vom Crossfader passt nicht und das Ganze muss irgendwie Spritzwasser geschützt sein, falls da mal ein Glas auskippt. Also ich glaube, wir haben uns schon so ein sehr, 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 sehr schwieriges Feld auch innerhalb von Electronics oder elektronischen Produkten ausgesucht und haben dort im Grunde unsere Learnings genommen und es war dann für uns auch deutlich einfacher, das dann auf, ich sag mal in Anführungsstrichen, simplere Produkte anzuwenden, wenn du das vergleichst mit einem Toaster oder mit einer Küchenmaschine, dann hast du ein Rührwerk und im Grunde ein paar Knöpfe nur und einen Drehregler von daher war das für uns ehrlich gesagt an der Stelle ein Segen, da durchlaufen zu sein im DJ-Bereich. Ich glaube.
Aber auch alles in China gefertigt.
Also ich glaube, wir haben ja das, also nicht komplett alles, aber der Großteil der Produkte wird in China gefertigt.
Das heißt, du bist dann auch ähnlicher Fall wie bei Snox, du bist dann darüber geflogen mit, weiß ich nicht, 23 oder so und hast dann da so chinesischen Produzenten erklärt, was sie bauen sollen.
Tatsächlich, das erste Mal bin ich mit 18 nach China geflogen. Und ich sah damals ehrlich gesagt nicht aus wie 18, sondern eher wie 14. Und habe dann die chinesischen Lieferanten getroffen und die fanden es ganz sympathisch. Die sehen ja auch alle immer 10, 15 Jahre jünger aus als ich. Also von daher, ich habe mich wohl gefühlt. Und das war im Grunde alles direkt nach China. Das war uns ganz wichtig. Es war mir damals ganz wichtig, direkt an die Quelle ran zu gehen, um auch von der Quelle her auch Einfluss nehmen zu können auf die Details und die Verpackung etc. des Produkts.
Und sind das immer noch dieselben oder hat sich jetzt über die Jahre stark geändert oder ist es immer noch, sind es andere Länder geworden?
Also ich glaube, das hat sich eher noch stärker konzentriert auf China wir haben sehr langjährige Beziehungen mit den Lieferanten, also wir haben zum Beispiel unser allererster Lieferant, mit dem arbeiten wir immer noch zusammen. Natürlich sind dann neue Lieferanten dazugekommen durch die neuen Produktfelder, aber wir haben im Grunde sehr langjährige Beziehungen. Es ist auch so ein Fabrikanten-Know-how ist auch etwas, was über Jahrzehnte auch entsteht. Jetzt nicht so einfach ersetzbar ist.
Was würdest du denn sagen, ist wichtigeres Know-how, wenn man mal so guckt, was jetzt in so einer Firma wie deiner drinsteckt an Wert oder auch so an nicht greifbaren Werten? Klar, ihr habt ein Lager voll mit Sachen, das ist ja alles klar greifbar, aber so an Know-how über Amazon-Marketing und so und vor allen Dingen hat dieses Einkaufs-Know-how, das erscheint mir ja so das ganz große Problem, wenn man jetzt versucht, sowas nachzubauen, irgendwo einzusteigen, mit wem muss ich in China reden, wer veräppelt mich nicht, wo kriege ich wirklich Qualität, wer kann liefern, wie kann ich mit denen umgehen? Was wiegt am schwersten von diesem ganzen indifferenten Know-how in der Firma?
Ja, also du sprichst da verschiedene Seiten auch an. Ich würde vielleicht nochmal auf der Vertriebsseite anfangen. Ich glaube, was gerade auch in Europa so eins der Kernassets von der Berlin Brands Group ist die E-Commerce-Plattform, die wir aufgebaut haben. Im Grunde ist ja Europa deutlich fragmentierter als beispielsweise ein US-amerikanischer oder auch chinesischer Markt. Ich glaube, in China dominieren zwei Player komplett das E-Commerce, die E-Commerce-Landschaft. In Amerika hat Amazon 40% Marktanteil. In Europa ist Amazon lediglich 10%. Das heißt, Europa ist im Grunde deutlich fragmentierter als die anderen großen Märkte. Und deswegen musst du eigentlich als Direct-to-Consumer-Marke in Europa auch auf der einen Seite eine sehr starke eigene Shop-Plattform haben, auf der anderen Seite aber auch, wenn du eigene Marken und eigene Produkte verkaufst, auch die unterschiedlichen Channels bespielen können. Und deswegen haben wir bei uns auch über 100 Kanäle, die wir bespielen und die wir managen. Und ich glaube, da kommt natürlich eine große Komplexität mit einher, die wir mit der Zeit auch sehr gut beherrschen können. Also ich glaube, das ist auf der einen Seite auf der Vertriebsseite und auf der ich glaube, wenn wirklich was das auch eins der Kernassets von BBG ist, das ist alles, was sich um Produkte und Marken dreht. Also das heißt, das große Lieferantennetzwerk, was wir haben, und auch das Product Know-how. Das heißt, wir haben wirklich für die Verticals jeweilige Profis, Produktmanager, die ganz genau wissen, worauf es ankommt, die inzwischen eine Toolbox erarbeitet haben, die besteht aus einem guten Mix von Datengetriebenheit, aber eben auch von einem Gefühl für Design, also wenn es um Materialien, Formen, Farben geht, und das sozusagen darin mündet, dass wenn wir neue Produkte launchen, unser Geschäft ist maßgeblich davon getrieben, dass wir auch Innovation treiben und jedes Jahr neue Produkte in den Markt bringen, das Ganze eben auch mit einer sehr hohen Treffsicherheit erfolgreich wird. Damit in den Markt eingeführt wird.
Was würdest du denn sagen, ist wichtiger von den beiden Seiten? Also welches Know-how ist schwerer zu erarbeiten oder sagen wir mal noch wertschöpfender?
Ja, gute Frage. Ich glaube, dass also E-Commerce, ich habe gehört, E-Commerce wird immer mehr zur Commodity oder E-Commerce-Know-how ist, würde ich sagen, kannst du so nicht sehen, weil was wir schon auch über die Jahre gemerkt haben, ist, dass du eine ganze Kette an Dingen echt gut ineinander gereiht werden musst. Und wenn du vorne irgendwie die Supply Chain, es gibt noch ganz viele andere Bausteine, also können Sie über Supply Chain ganz lange reden. Aber wenn irgendwas davon halt nicht passt, dann wackelt dein gesamtes Unternehmen. Und wir haben es ja selbst auch erlebt, als die Logistik hinten im Warehouse nicht gepasst hat, dann wackelt es dort hinten. Also im Grunde kann ich das gar nicht so sagen. Ja, also was sind jetzt wirklich was ist wirklich so das Kernasset? Aber wenn du so willst, wahrscheinlich von außen gesehen, gibt es ja, glaube ich, viele echt erfolgreiche E-Commerce-Unternehmen. Ich glaube, es gibt weniger E-Commerce-Unternehmen, die auch noch zu 100% auf eigene Marken setzen und dort im Grunde jedes Produkt aus dem eigenen Haus kommt. Von daher würde ich sagen, also wenn eins davon vielleicht ein bisschen mehr überwiegt, dann ist es wirklich das Product und das Product Know-how.
Okay, weil ihr wirklich, das muss man verstehen, ihr seid am Ende ja ein D2C-Unternehmen. Ihr macht eigene Produkte, ihr seid kein Händler.
Ganz genau, ganz genau so ist es. Und also D2C fängt für uns vorne bei der Produktion an, also bei dem Design des Produkts, dann der Überwachung der Produktion bis hin zur Auslieferung und dem Customer Service. Alles aus einer Hand.
Und geht ihr auch so vor, dass ihr sozusagen guckt, welche Produkte werden gerade nachgefragt und mit Tools abfragt und ein bisschen crawlt bei Amazon oder bei großen Plattformen, was wollen die Menschen gerade oder versucht ihr selber Produkte zu schöpfen?
Klar, also wir sind mega datengetrieben, aber eben nicht nur, sondern ich glaube, mit der Zeit entwickelst du auch einen gewissen Mut, darin auch also entstehende Trends zu erkennen und vor allen Dingen auch auf diese zu setzen. Ich glaube, was wir weniger tun, ist, riesen Marketingbudgets in komplett neue Trends zu investieren, diese den Menschen zu erklären. Wenn wir aber sehen, da draußen steht ein Riesenthema, oder könnte vielleicht auch ein Riesenthema entstehen, teilweise ist es ja auch ein Bett, dann eine Wette, also dann trauen wir uns auch darauf zu setzen.
Was sind denn aktuell die großen Themen, auf die du gerade setzt, die du gerade beobachtest?
Ja, also was eins der Riesenthemen, worauf wir gerade sehr, sehr viel setzen, ist das Thema Smart Home, IoT. Das heißt, im Grunde erwarten wir hier eine ähnliche Revolution im Herstellermarkt, wie jetzt im Direct-to-Consumer jetzt doch auch klar wird, dass es eine gibt, dass alles mehr und mehr direkt wird. Wir setzen extrem auf IoT und haben hier die Vision, dem Kunden sämtliche elektronischen Produkte, die er zu Hause dann verwendet, auch über eine Plattform zu verbinden, nämlich dann die von uns.
Okay, also sag mal ein Beispielprodukt, was dann viel gekauft wird.
Also super gern gekauft, weil der Use Case einfach auch sehr, sehr klar ist, sind sämtliche Produkte, die in dem Bereich Raum Klima sich bewegen. Das heißt, es sind Luftkühler, Klimageräte, genauso wie Heizgeräte, elektrische Heizgeräte, weil du im Grunde auch aus dem Büro heraus dann schon die Geräte starten kannst, programmieren kannst und auch in Abhängigkeit von der eigentlichen Raumtemperatur sie so einstellen kannst, wann sie denn anspringen und dann eben auf eine gewisse Temperatur hochheizen oder runterkühlen.
Und das läuft dann auch unter Klarstein oder unter welcher Marke läuft das?
Ganz genau. Das läuft unter Klarstein. Das heißt, wir haben eine Klarstein-App und daran entwickelt ein ganzes Team bei uns schon seit fast jetzt 3 Jahren. Du kannst darunter auch verschiedene Klarstein-Geräte oder im Grunde alle Klarstein-Geräte, die IoT-fähig sind, kannst du innerhalb dieser App dann auch verbinden und steuern.
Okay. Und jetzt hast du gerade darüber gesprochen, dass Amazon in Deutschland nur 10% Marketinganteil hat. Welche Plattformen sind denn sozusagen bei euch die 3 größten Plattformen, über die ihr verkauft? Jetzt abseits von eurer eigenen oder inklusive eurer eigenen vielleicht mal in dem Ranking.
Ja, gute Frage. Also Amazon und die eigene Plattform ist ziemlich auf Augenhöhe, wobei wir eine deutliche Wachstumsdynamik haben in den eigenen Kanälen. Das heißt, also da erwarten wir, dass wir in sehr, sehr naher Zukunft, also sehr, sehr bald schon auch Amazon überholen können. Und danach kommt, danach wird es relativ fragmentiert. Das heißt, danach ist die Summe der anderen Plattformen eigentlich entscheidend.
Und du hast jetzt gerade gesagt, dass in Europa Amazon nur 10% Marktanteil hat oder in Deutschland. Aber ist trotzdem für euch die wichtigste Plattform oder sind eure eigenen Plattformen größer und was kommt danach?
Genau, also die 10% von Amazon, das ist der europäische Marktanteil. Und für uns sind wirklich also verschiedene Plattformen auch unterschiedlich wichtig, je nach Land. Das heißt, es gibt Länder, da hast du gar keine Marketplaces, da spielen die eigenen Shops eine sehr große Rolle. Es gibt wiederum Länder, da sind Marketplaces dominant, da musst du das Marketplace-Game beherrschen. Und am Ende ist unsere Überzeugung, wir müssen den Kunden dort treffen, wo er am Point of Sale ist. Und es ist für unterschiedlichste Kunden, kann das ganz unterschiedlich sein. Also meine Mutter kauft bei Otto ein, so das heißt, wenn ich meine Mutter erreichen würde, dann muss ich mein Produkt bei Otto anbieten. Meine Freundin lässt sich inspirieren von Influencer-Marketing oder meine Verlobte lässt sich inspirieren von Influencer-Marketing. Das heißt, die muss ich dort erreichen. Und das ist so ein bisschen auch unsere Philosophie. Wenn wir die Marke, unsere Produkte sind unsere Marken und von daher glauben wir auch sehr stark daran, dass wir in den unterschiedlichsten Point of Sales auch diese auch anbieten müssen.
Okay, aber ohne Amazon wäre es schwierig geworden. Also das war schon sozusagen euer ursprüngliches Wachstum kommt daher und das ist sozusagen neben den eigenen Reichweiten das Ding nach wie vor, auch europaweit.
Absolut. Also ich glaube, es gibt Länder, die da ist Amazon sehr dominant, ja, und dazu gehört auf jeden Fall Deutschland und ist ein sehr, sehr guter Accelerator für Wachstum. Das heißt, du siehst auch die Explosion der Direct-to-Consumer-Marken. Viele davon starten auf Amazon, weil die Eintrittsbarrieren auch relativ gering sind und du kannst dort auch mit relativ wenig, ich sag mal, auch Fokus auf Brand, sondern mit einer starken Datengetriebenheit und Produktfokussierung auch ziemlich erfolgreich sein. Mit der Zeit wird es aber auch immer wichtiger, dass du auch abseits von Amazon die Kunden erreichst.
Okay. Und was sind sozusagen die größten Kanäle, worüber ihr auf eure eigenen Websites Traffic holt? Ist es dann irgendwie aus der Suche häufig oder ist es dann irgendwie tatsächlich über Influencer-Marketing? Das fragen sich ja ganz viele D2C-Unternehmer, fragen sich ja, okay, wie komme ich an die Konsumenten ran, wenn mir nicht Amazon hilft und wenn ich nicht irgendwie an einen Händler rangehen kann, sondern halt direct sein möchte. Was heißt denn direct konkret?
Ja, also also unser Mix ist immer noch stark getrieben auch von Performance Marketing. Das heißt, und wir es funktioniert insofern auch sehr gut, weil wir First Order profitable sind. Das heißt, das ist immer noch ein großer Anteil des Traffic Mixes. Allerdings merken wir auch einfach mit unserer Größe und vielleicht auch was sind die am stärksten wachsenden Kanäle. Am stärksten wächst unser eigener CRM-Traffic. Das heißt, wir erkennen für uns natürlich auch den absoluten Mehrwert der riesigen Kundenbasis.
Über E-Mails dann vor allen Dingen?
Genau, ganz genau, vor allem über E-Mails.
Das heißt, ihr habt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 2 Millionen E-Mails oder sowas? Oder?
Ja, das ist schon 7-stellig, ganz genau. Und über 70 Shops, natürlich brauchst du einen riesen Automatisierungsgrad, um das zu beherrschen. Aber das brauchen wir eh in jedem für jeden unserer Playfields.
Das heißt, du würdest sagen, CM ist für euch dann auch ein richtig, richtig großer Wachstumstreiber geworden?
Ganz genau. Und ich glaube, das ist ja auch vielleicht ein bisschen, wenn du die Historie von BBG verfolgst, auf Marketplaces gestartet, organisch gewachsen. Und eben nicht die Investments von Anfang an genommen in eine starke eigene Shop-Plattform, sondern mit der Zeit eben nachgezogen. Inzwischen machen wir einen deutlichen 3-stelligen Millionenumsatz nur über die eigenen Kanäle. Da haben wir natürlich entsprechend jetzt die Teams und auch das verstehen auch das Spiel, was nötig ist für einen klassischen E-Commercer, der eben jetzt nur über eigene, wie wenn er nur über eigene Kanäle aktiv wäre. Und das spielen wir jetzt. Und da ist natürlich CRM ein ganz, ganz entscheidender Weg, um auch deine Bestandskundenbasis auch zu heben und dadurch eben auch mehr vorne investieren zu können für neue Kunden.
Glaubst du, dass man so bis zu einem Drittel seines Umsatzes über CRM schaffen kann?
Ich glaube, das hängt super stark von der Produktgruppe ab. Ja, also ich glaube, wahrscheinlich jetzt Produkte mit einem höheren Repurchase-Anteil machen, da schaffst du es auf jeden Fall. Aber es hängt auch stark vom Produktmix ab. Also wir sehen auch große Unterschiede von innerhalb der Kategorien und Marken, die wir haben.
Mhm. Aber ein Drittel ist realistisch oder ist sogar die Hälfte realistisch so über CRM?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, würde mich da ungern aus dem Fenster lehnen, weil ich da bei uns auch nicht der absolute Marketing-Experte bin, auch die Benchmarks auf dem Kanal nicht so genau kann. Aber wenn du da mehr Details hast, dann lad gerne den Thomas Stanzer an, das ist unser CMO und der ist da der Experte.
Aber es ist ja wichtig, weil ich meine, das sind ja auch so Benchmarks, wo sich wahrscheinlich viele Hörer fragen, okay, was schaffe ich denn an Umsätzen über CRM und versus was muss ich halt immer ausgeben, um die Kunden einzukaufen. Ne? Und das ist ja, selbst wenn man auf der ersten Transaktion profitabel ist, ist es ja trotzdem teuer. Also es ist ja dann immer noch weniger profitabel als mit CRM. Das ist ja perfekt. Also dann so kriegt man halt so ein Handelsgeschäft dann ans, also was für ein Handelsgeschäft nicht, aber so ein Produktgeschäft mit kleineren Margen möglicherweise ans Laufen. Ihr richtet euch ja jetzt irgendwie auch an die Breite der Bevölkerung. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, du sagst, ihr wollt eher Zara sein als jetzt irgendwie Gucci offensichtlich.
Ganz genau, ganz genau. Ja, also vielleicht mal zum CRM-Thema. Ich glaube, es hängt hart von deinem Produktmix ab. Ich glaube, wenn du also auch zum Thema Weinkühlschränke, also wie häufig kaufst du einen Weinkühlschrank? Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, also das kaufst du einmal und dann wollen wir natürlich auch durch die Breite unseres Sortiments auch, je breiter das wird, desto mehr Kaufgelegenheit gibt es dann für einen weiteren Kauf. Wollen wir natürlich die Kunden auch immer wieder zu uns gewinnen. Und deswegen ist immer die Portfolioerweiterung für uns ein substanzieller Teil, auch der in die Strategie einzahlt.
Hinweis auf einen Partner von uns, der am Rande des Schwarzwalds sitzt, mit über 100 Mitarbeitern. Die Rede ist von SEVDesk, SEVDesk, der Buchhaltungssoftware. Insbesondere relevant vielleicht für die dieses Jahr überlegen, sich selbstständig zu machen, die eine kleinere Firma haben, ein Startup oder als One-Man-Show unterwegs sind und keinen Bock mehr haben auf den ganzen Papierkram, auf Stress mit Rechnungen. Da kann SEVDesk helfen, also SEVDesk. Was kann die Software? Automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, integriertes Online-Banking, Schnittstellen zu Steuerberater und Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeit-Steuerschätzung, alles made in Germany. Wer das 6 Monate lang kostenlos ausprobieren möchte, der kann das tun. Alle Infos sevdesk.de/umr. Was ist denn das einzelne Produkt, was du jetzt, seit du das ganze Business betreibst, also in den letzten, weiß ich nicht, 12 Jahren, 13 Jahren, wie viel sind es jetzt, 15 Jahre wahrscheinlich noch länger, ne?
15, genau.
15, was hast denn du am häufigsten, also welches einzelne Item hast du am häufigsten verkauft?
Also sehr gute Frage, ich kann es dir aus dem Kopf nicht sagen. Ich würde vermuten, dass unsere Küchenmaschinen ganz weit vorne sind. Genau, also wir haben, es war auch eins der Flagship-Products von Klarstein, haben wir unsere Küchenmaschine Klarstein Bella Rossa, schöne, rote, klassische Küchenmaschine.
Was kostet die?
Kannst du 89 oder 99 Euro, also unter 100 Euro. Also okay. die kritische Schwelle, genau.
Würdest du sagen, dass da gerade auch so ein Paradigmenwechsel stattfindet oder dass ihr versucht zu beweisen zumindest, dass man Brands aufbauen kann am Ende über Performance-Marketing und CRM und nicht über klassische Brand-Building-Marketing-Kanäle?
Also ich würde sagen, du kannst sehr weit kommen, ja, und du kannst sehr weit damit kommen, weil die Frage ist auch, also was bedeutet Brandaufbau und für uns heißt das im Kern auch, du musst einfach echt wichtige Hygienefaktoren erfüllen. So, das heißt, du musst ein klares Sortiment haben mit klarer Zielgruppe und die richtigen Produkte und auch ehrlich kommunizieren müssen, so dass das ist so die Basis. Und erst so, dann kannst du mit Repurchases und Mund-zu-Mund-Empfehlung bei, wenn du das erfüllst, auch relativ weit kommen. Und im Grunde musst du, ich glaube, also wir sprechen da von den Hygienefaktoren so, und ob du dann noch on top ich sag mal jetzt auch Brand Budget draufsetzt und jetzt in wirklich Reichweitenkanäle gehst, also in Upper Funnel Themen reingehst, ins Fernsehen reingehst etc. Das sind schon Themen. Ja, gute Frage. Also wir sind da noch zurückhaltend. Also für uns ist so ein bisschen noch so eine Zündstufe, die wir uns offen halten. Ja, wir haben trotzdem in den Bereichen, die uns wichtig sind, eine substanzielle Durchdringung. Allein dadurch, dass wir präsent sind. Ja, dadurch, dass du uns auf verschiedensten Kanälen immer immer top of shelf sozusagen, also in den vorderen Ladenregalen der digitalen Kanäle.
Also heißt bei Amazon oder bei Google, das ist eure Anzeige auftauchen.
Genau, also Amazon organisch, Google organisch, aber auch paid Marketplaces, also wenn du in verschiedene Marketplaces reingehst und wenn du dann immer wieder und dann aber auch natürlich auch was natürlich auch nochmal, also wir gehen natürlich auch offensiv raus und sagen, hey, vergleicht unsere Produkte, das heißt, wir haben diverse Top-Rankings in Stiftung Warentest und also haben dort eine Visibilität. Und das in Summe bringt schon auch eine Durchdringung im Markt. Ich glaube trotzdem, dass da noch mehr gehen kann, aber das sind Themen, die wir auf jeden Fall sagen, das wird ein Thema, wenn wir es brauchen und wenn wir sagen, okay, das Wachstum geht jetzt aus den bestehenden Kanälen jetzt noch nicht stark genug.
Aber also noch macht ihr da nicht viel, also jetzt im TV-Bereich oder ähnliche, weiß nicht, Sponsoring oder solche typischen Brand-Sachen macht ihr noch nicht.
Genau, also zumindest in Deutschland machen wir da jetzt noch nicht viel. Wir experimentieren durchaus im Ausland in kleineren Märkten und nehmen dort unsere Lernkurven.
Okay. Und du hast vor 5 Jahren dich entschieden, einen Investor mit reinzunehmen in die Firma.
Genau.
Französische Private Equity Gesellschaft. Ardian heißt die, ne?
Genau.
Und da hattet ihr schon 70 Millionen Euro Umsatz. Jetzt habt ihr 300, also hat gut geklappt. Aber warum?
Ja, also A, weil uns das Team von Ardian überzeugt hat, wirklich gutes Team, sehr gut zu uns passend. Der rationale Grund war, wir haben uns bis dahin unser Working Capital immer über Banken finanziert. Und der Bedarf wurde größer mit der Zeit und es war naheliegend, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir es irgendwo mal absichern und dass das nicht so ganz so wackelig wird. Und deswegen haben wir einen starken Investor an Bord geholt.
Also weil ihr auch die Einkäufe vorab bezahlen müsst oder die Produktentwicklung,
genau.
Und alles.
Ganz genau.
Bis dann, ja. Okay. Okay.
Ganz genau.
Okay, und dann lass uns mal zu dem Thema der Stunde kommen, was sozusagen neben eurem Wachstum, was ja wirklich beeindruckend ist, aber du beschäftigst dich gerade oder ihr beschäftigt euch gerade noch mit weiterem Wachstum. Ihr wollt auch zukaufen, ne?
Exakt, ja, das beschäftigt uns tatsächlich stark, ja.
Also wenn man jetzt eure Website anguckt, deswegen komme ich auch nochmal besonders drauf, da ist jetzt so ein Bereich, wo man sehen kann, was passiert, wenn man an euch verkauft, dann hat man möglicherweise hinterher eine Yacht und ein tolles Leben. Also ihr macht das sehr offensiv, sozusagen versucht da die Leute zu begeistern, dass sie euch ihre Handels- oder ihre Produktfirmen im Wesentlichen im Amazon-Bereich verkaufen. Das ist ja generell ein extrem heißer Markt. Was passiert da gerade? Also vielleicht kannst du ja mal ein bisschen breiter ausholen, bevor du erzählst, was ihr da macht, warum ihr das macht. Warum wollen gerade alle versuchen, irgendwie diesen Amazon-Händlermarkt zu konsolidieren? Und beschreib mal so ein bisschen.
Ja, also ich glaube, dass wenn du selbst mit Amazon-Händlern, aber auch Online-Shop-Betreibern sprichst, die irgendwie gestartet sind und einfach eine, so häufig ist ja die Entstehungsgeschichte sehr, sehr ähnlich wie die von der Bell & Brands Group. Du hast eine Produktidee, du gehst damit los, du findest einen Lieferanten, der das macht und dann gehst du in den Markt und du merkst, da gibt es einen riesen Ansturm, sondern merkst du irgendwann, boah, du kümmerst dich um ziemlich vieles, aber eben nicht mehr um Produkte, sondern du kümmerst dich darum, dass dein Amazon-Account offen bleibt, dass du die Konkurrenz hier vom Haus hältst, vom Hals hältst, dass du deine Supply Chain im Griff hast und Finanzierung klappt und so weiter und so fort. So, und das machst du dann und irgendwann, du wächst und dann kommst du irgendwann an eine Schwelle, wo du merkst, okay, jetzt muss ich ja eigentlich noch mehr in Strukturen investieren. Ich brauche ein Team, ich brauche Logistik, ich brauche vielleicht noch mehr Finanzierung und dann sagst du, da komme ich jetzt nicht drüber, das will ich nicht, ja, und das kann ich vielleicht auch nicht. Meistens ist diese Schwelle irgendwo, es gibt verschiedene Schallmauern, aber eine davon liegt irgendwo mit Sicherheit bei so 3, 4, 5 Millionen Euro Umsatz, vielleicht auch mal bei 6, 7, aber da irgendwo liegt sie, wo du wirklich auch professionalisieren musst. Und genau, da stellen wir fest, gibt's viele Verkäuferinnen und Verkäufer draußen, die sagen, das ist jetzt nichts für mich. Und gleichzeitig sind die so ein bisschen auch in dieser ganzen Situation auch ein bisschen gefangen. Ja, weil jetzt anders als jemand, der in einer Organisation arbeitet und der sagt, du, wenn ich irgendwann die Schnauze voll habe, dann schaue ich, dass ich hier an jemanden eine Übergabe machen kann und dann hier rausgehe, die Händler dann, die sind da wirklich gefangen. Das heißt, die sind da all in committed und können das nicht einfach an irgendwen übergeben. Von daher macht das grundsätzlich schon sehr, sehr viel Sinn. Da gibt's auch wirklich auch viele, die sagen, ja, für mich ist das eine super Gelegenheit, dass es jetzt hier sich ein Markt auftut, wo ich auch so mein Unternehmen verkaufen kann an jemanden, der es weiterhin betreiben kann, so. Und genau, das ist so der.
Warum ist jetzt so viel? Ich meine, es ist jetzt sehr, sehr viel Geld im Markt auf Investorenseite, aber es ist jetzt auch so eine verrückte Investorenfantasie ausgelöst von, ich glaube, so einem amerikanischen Modell. Da ist eine Firma, Thrasio, unterwegs, die das vorgemacht hat und das scheint den Markt stark zu prägen.
Genau, also ich glaube, dass die Fantasie ist ja gerade, also die Fantasie wird durch verschiedene Dinge befeuert. Das eine ist, du hast durch Corona hat der E-Commerce ein paar Jahre nach vorne jetzt gesetzt und wahrscheinlich wird es nicht umgekehrt werden. Und ich glaube, die zusätzliche Fantasie jetzt in dem Spiel ist oder in dem Feld ist, dass auf einmal Investoren das Amazon-Ökosystem für sich entdecken und sagen, wow, das hat sich ja keiner angeschaut. Und ich glaube, da, wo in der Vergangenheit Investoren eher vorsichtig waren, hypen wir jetzt im Grunde alle jetzt das als unentdecktes Feld. Und ich glaube, für uns macht das, warum macht das eigentlich für uns auch und auch für die Gründer Sinn? Weil ich glaube, wir haben eine E-Commerce-Plattform jetzt über 28 Länder, 100 Kanäle, wo wir sagen, die öffnen wir jetzt und onboarden weitere Marken. Und heben dadurch Synergien. Wir haben ja jetzt Mitte Dezember unseren ersten Deal announced haben mit der Marke Sleepwise
Bettwäsche.
Bettwäsche, ganz genau, auch aus Hamburg. Mhm. Cooler Gründer. Und mega erfolgreich, genau.
1 Million Umsatz? 2 Millionen? 3 Millionen?
Ja, du schon eher nördlich der 2 Millionen.
Okay. Aber okay, das ist also so in eurem Such, so die Schallmauer gerade erreicht, 2, 3 Millionen Umsatz. Und dann, also so ein Best Case für euch. So jemand wollt ihr finden, der sagt, okay, jetzt reicht's mir, jetzt bin ich da, aber jetzt freue ich mich über die Stützung von, in dem Falle, Berlin Brands Group.
Ja, also die Frage ist ja, wer ist für uns spannend? Also für uns, also 2 Millionen ist auf jeden Fall spannend für uns. Aber im Grunde ist für uns jeder spannend, der irgendwo zwischen 500.000 Euro und 30 Millionen Euro Umsatz macht. Mhm. Allerdings auch, das ist auch vielleicht nochmal das Spezielle, wir kaufen nicht jeden, also nicht jeder ist für uns spannend, weil wichtig ist schon auch der Category Fit, weil wir sehr da auch daran glauben, neben unseren Kanälen, Ländern, auch unseren Mehrwert zu leisten im Bereich von Sortimenten und Produkten. Deswegen schauen wir uns insbesondere die Verticals an: Living, Garden, Home Appliances, Sports und Electronics.
Wie viel glaubst du an Amazon-Händlern in dem Bereich? Also jetzt nicht mehr in euren Kategorien, sondern generell. Also sagen wir ab 500.000 Euro Umsatz. Wie viele solcher Firmen gibt es denn in Deutschland? Was würdest du schätzen?
Auf jeden Fall in den Tausenden.
Mehrere Tausend?
Mehrere Tausend, ganz genau.
Wow. Okay.
Ja.
Das heißt, und das sind meistens so One-Man-Shows oder Three-Man-Shows, Five-Man-Shows, sowas in der Art?
In vielen Fällen ja. In vielen Fällen sind es jetzt weniger als 5 Leute und häufig halt sehr gründerfokussiert.
Und wie kommst du auf die hohe Zahl? Also wie kommst du auf die Schätzung? Einfach, ich meine, Recherche bei Amazon oder?
Genau, also dazu gibt's tatsächlich auch Zahlen. Ich glaube auch sogar von Amazon offizielle Zahlen. Und wir sehen das auch bestätigt, wenn wir durch die Kategorien durchsuchen, dann sehen wir das auf jeden Fall auch in der Größenordnung.
Wir reden jetzt Deutschland, ne?
Wir reden jetzt nur von Deutschland, ganz genau.
Okay. Und ihr würdet ja sogar darüber hinaus einkaufen nach dem europäischen Ausland.
Macht absolut Sinn. Also wir machen ja, ich glaube, 65% unseres Umsatzes abseits von Deutschland. Also von daher ist Europa für uns unser Home Market, aber auch darüber hinaus USA und die Türkei und China.
Das heißt, ihr wollt dann in den nächsten Jahren da Größenordnung 50, 80, 100 Akquisitionen machen?
Also wir wollen ganz klar innerhalb dieses Bereichs in Europa der Führende sein. Also wir geben da richtig Gas wir schauen uns eben auch nicht nur Amazon-Seller an. Das ist vielleicht auch nochmal das, wo wir uns auch durchaus wohlfühlen. Ich glaube, alle sprechen gerade über Amazon-Seller. Aber es gibt noch eine unbekannte Zahl, die wahrscheinlich jetzt auch in die Größenordnung, Dimension läuft, was Online-Shop-Betreiber angeht. Es gibt ja auch genauso viele oder genauso die Schicksale, die sagen, ey, ich habe hier einen Online-Shop aufgemacht, weil ich kann hier super gut Performance-Marketing oder habe hier einen super starken Influencer-Kanal und kriege dadurch meinen Traffic und meine Bekanntheit. Und da fühlen wir uns genauso wohl, weil wir haben ja jedes unserer Produkte bisher organisch auf Amazon gelauncht, also von null auf. Und dann würden wir die genau auch auf Amazon bringen, genauso wie wir auch sagen würden, Amazon-Brands würden wir auch abseits von Amazon bringen in neue Kanäle.
Was muss man denn da ungefähr in die Hand nehmen, wenn man jetzt irgendwie so eine Firma da kauft? Nehmen wir mal jetzt 1 Million, um es einfach zu rechnen. Umsatz, was ist so 1 Million Amazon-Umsatz etwa wert für einen Käufer oder auch für einen Verkäufer?
Hängt stark von der Profitabilität ab und so eine Transaktion findet ja auf so verschiedenen Dimensionen statt. Du sprichst ja gerade die Dimension an Geld. Mhm. Ja, lass uns über das Geld reden. Also du hast im Grunde hast du da zwei Schritte. Das eine ist, was bekommst du sofort bei Unterschrift? Und da zahlen wir einen sehr guten Preis. Und dann geht's aber darüber hinaus also auch.
3-mal Umsatz oder sowas?
Ja, es hängt stark von der Profitabilität ab. Das heißt, da ist immer profitable Unternehmen sein müssen, die wir uns anschauen, hast du dort ein Multiple auf die Profitabilität.
Also das ist dann irgendwie aber dann so, weiß ich nicht, 20 oder 30 oder?
Ja, ich glaube, es ist jetzt, ich glaube 20, 30 wär super. Ich glaube, da würden sich auch ziemlich viele Unternehmen freuen, wenn sie ihn bekommen. Also du bist, wenn du dir anschaust, was dort öffentlich auch kommuniziert wird, dann ist es so eher im einstelligen Bereich. Und
also Faktor 9 dann oder sowas?
Nee, eher so Faktoren rund um die 2 bis X, also je nachdem, wie attraktiv das ist. Also das heißt, einstelliger Multiple upfront. Und das X hängt natürlich stark davon ab, was ist das für eine Marke. Ne?
Was heißt, das heißt, ihr bezahlt denen einmal ihr Ergebnis? Das kann doch nicht sein.
Nee, einmal zahlen wir es nicht. Nee.
Aber zweimal ihr Ergebnis?
Also wenn du so fragst, Minimum, ja, zweimal. Aber lass mich kurz mal ausführen. Mhm. Also das heißt, ich glaube, die Fantasie nach oben ist auf jeden Fall offen. Mhm. Und hängt auch neben der Komponente des Preises, den du upfront bekommst, ist natürlich auch sehr spannend zu sehen, okay, wie sehr können wir so eine Marke ausbauen. So. Und ich glaube, also vielleicht mal zum Upfront-Multiple, da zahlen wir schon das, was im Markt bezahlt wird. So. Also da sind wir auf jeden Fall im Markt. Und ich glaube, was wir auch sehen.
Da sind ja auch viele Käufer. Deswegen, ich wundere mich, weil es halt
genau.
Ja gerade so viele Teams und so viele oder viele Firmen sich extra dafür gegründet haben, auch ne, Geld aufgenommen haben, um halt diesen Markt konsolidieren zu können. Also genau wie ihr da auch drüber nachdenkt. Ihr habt da einen logischen Zugang, weil ihr ja schon eine große eigene Plattform habt. Andere wollen das jetzt quasi bauen. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass für die Käufer das sozusagen noch andere Welten sind, wo man sagen kann, okay Mensch, ich habe jetzt hier dieses Jahr, keine Ahnung, jetzt irgendwie 200.000 Ergebnis gemacht oder 200.000 Euro sind übrig geblieben und dann kommt jemand und gibt mir dann 200.000 Euro und dann verkaufe ich mir dafür die Firma. Das hätte mir oder gibt mir 400.000 Euro. Das hätte mir jetzt in dieser doch ja umkämpften Situation klingt es nach wenig, aber ich habe auch keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, es gibt schon ein paar Besonderheiten, weil also es gibt, wenn du das Beispiel jetzt nimmst, dann sind da die Frage, was ist das Inventory des Händlers? Das kommt natürlich immer on top. Das heißt, der Multiple, über den wir reden, ist wirklich der Upfront-Multiple, den du sofort bekommst. Dann kommt das Inventory on top und dann kommt ganz entscheidende Komponente on top, die nennen wir Earn-Up. Ja, das heißt, was tun wir? Wir schauen uns zum Beispiel so einen Fall wie Sleepwise. Marke macht 15, macht in Deutschland 90% ihres Umsatzes in Amazon Deutschland, also wirklich über einen Kanal. So Amazon Deutschland steht bei uns für 15% des Umsatzkuchens. Das heißt, kannst dir vorstellen, was da für ein Potenzial ist. Was wir dann natürlich tun ist, wir sagen, schau mal, das ist unser Business Case, daran glauben wir, das sind die Maßnahmen. So, und dann sagen wir, und das von dem Kuchen, der da jetzt quasi sich entwickelt, davon partizipierst du. Okay. So. Und dann, wenn du das alles zusammenrechnest, und deswegen ist es, glaube ich, mit dieser reinen Upfront-Multiple-Betrachtung super zu kurz, schwierig. Ja. Genau, also musst du es eigentlich zusammenaddieren, dann kommst du in Summe schon auch auf echt gute Multiples. Natürlich hängt es dann ab immer von der Konkurrenzsituation, also ein bisschen ein Angebot, also wie spannend ist das, ist das Asset, ist die Marke und wie viel Konkurrenz hast du auf der anderen Seite. Auch was wir aber sehen, ist, ich glaube, auch insbesondere mit diesem Glauben daran, dass Berlin Brands Group in der Lage ist, auch eben solche Skalierungseffekte zu erreichen, wir in Summe auch jedes Target, mit dem wir bisher gesprochen haben, auch wirklich haben für uns gewinnen können. Und es stimmt uns halt mega zuversichtlich, was den bisherigen Erfolg angeht.
Und die Gründer bleiben dann auch an Bord erstmal?
Ja, da sind wir erst so auf der emotionalen Ebene, ja. Also ich glaube, hören wir dem Gründer auch genau zu. Ja, es gibt solche, die sagen, ich bin eigentlich hier überfällig, ja, ich will eigentlich hier schon seit einem Jahr raus und habe jetzt immer auf genau diesen Moment gewartet. Also von daher, ich habe ganz klare Pläne, was ich jetzt danach mache. Und es gibt andere, die sagen, die würden schon jetzt auch ein Stück weit auch noch auch mit involviert bleiben und uns dann eben mit unseren Produktteams gemeinsam auch neue Sortimente ausarbeiten, ihr Know-how einfließen lassen. Und da hören wir auch genau zu. Und deswegen ist auch für uns wichtig, innerhalb von Produktgruppen unterwegs zu sein, die wir verstehen, weil wir dann auch sagen, wir wollen eben auch den Gründern, die sofort raus wollen, auch die Möglichkeit geben, sofort auch rauszugehen. Genauso wie wir den anderen auch die Möglichkeit bieten, mit uns da ein Stück weit noch weiterzugehen.
Hältst du diesen Markt derzeit, ich meine, du bist ja selber da jetzt, ich habe es ja schon mal gesagt, logischer Akteur, trotzdem für überhitzt, weil da so viele Externe jetzt reinkommen und sozusagen aus so einer Finanz-Background-Brille diesen Markt sehen und sehen, was da in den USA passiert, was da für Firmen jetzt akquiriert werden oder zusammengebaut werden und dass das jetzt hier sozusagen ein bisschen am Reißbrett nachgemacht wird und dazu irgendwie auch eine Überhitzung schon da ist? Oder sagst du, nee, da ist so viel Attraktivität, das passt schon?
Ich finde, also ich habe Respekt vor jedem Team, was sich da aufstellt und sagt, wir gehen damit und wir spielen damit, weil wir aus eigener Erfahrung sagen können, wie steinig der Weg ist, bis du dann mal eine wirklich funktionierende E-Commerce-Plattform europäisch oder global aufgebaut hast und was da auf dem Weg alles schieflaufen kann. Und von daher, auf der einen Seite halten wir den Markt durchaus für groß, ja, und auf der anderen Seite auch die Teams, die wir sehen, auch für eine spannende Konstellation. Es wird spannend bleiben. Also ich würde jetzt schwer zu sagen, ich kenne jetzt nicht jedes Team, was da draußen ist.
Aber sind ja der Legende nach in Deutschland irgendwie 10, 15 verschiedene Firmen, die Ähnliches probieren, also ähnlich versuchen jetzt gerade Händler einzukaufen, ne?
Ja, mag sein. Ich kenne auch einige der Teams. Ich glaube, was du schon siehst, die Teams, die jetzt unterwegs sind, sind im Kern finanzgetrieben. Ja, das heißt, haben jetzt natürlich auch noch nicht den Mehrwert, den sie mitbringen können zum Skalieren. Ich glaube, innerhalb dieser Teams wird es auch, wäre meine These, ich glaube, es wird, also auch wenn du, man hört ja immer Procter & Gamble als Beispiel, ich glaube, wenn du Procter & Gamble anschaust, dann haben die auch eine gewisse Fokussierung in gewissen Verticals. Und ich vermute auch, also meine These wäre, dass das auch mit der Zeit passieren wird in diesem Markt. Das heißt, dass Companies auch erkennen werden, oder Konsolidierer auch erkennen werden, dass eben ein starkes Produkt-Know-how eben auch ein relevanter Faktor zum Erfolg sein
wird. Man kann nicht einfach wahllos irgendwelche Shops einkaufen, man muss gucken, dass die irgendwie in ein Segment reinpassen.
Ich fände es super schwierig. Ich würde mir jetzt sehr schwer tun, zum Beispiel, wenn unsere Teams sich jetzt mit Nutrition und Fast Fashion und Dingen beschäftigen, die du dir ins Gesicht schmierst, dann also ich glaube, das stelle ich mir schon von der Organisation sehr, sehr herausfordernd vor. Gerade wenn du irgendwann auch so eine Marke ja weiter betreiben musst. Natürlich wollen alle Evergreen Products haben, die Lebenszyklen von 10 Jahren plus haben. Aber du hast halt immer, in jedem Markt hast du eine gewisse Innovation. Du musst irgendwann nachlegen, du musst dich einfach mit den Sortimenten und Produkten beschäftigen können. Deswegen glaube ich, dass es dort eine Spezialisierung innerhalb der Teams geben wird. Und schätze den Markt jetzt auch als wirklich relativ, also mit den Tausenden an möglichen Sellern alleine in Deutschland relativ groß ein.
Und wo glaubst du, kannst du am meisten dann Wert hebeln, wenn du die Firma übernommen hast? Also eher im Einkauf oder eher, dass du den dann so, beim Performance Marketing sind sie ja vielleicht auch schon ganz gut. Oder was kannst du sozusagen, wo kannst du sozusagen den Preis wieder rausverdienen am Ende, mal einfach gefragt?
Ja, also an verschiedenen Stellen. Also wir schauen uns wirklich diese drei Dimensionen ein. Also ich glaube, auf der einen Seite natürlich hast du Cost-Synergies, also hast Kostensynergien, wo du einfach effizienter, ich glaube, wir importieren nächstes Jahr um die 10.000 Toy an Containern aus Asien. Die meisten haben dann ein paar Container.
Toy heißt Tonnen?
Nee, Toy heißt im Grunde das 20-Fuß-Container. Also okay. Genau. Und das heißt natürlich, wenn wir da jetzt nochmal 20 on top legen, dann bekommen die den Preis von den 10.000. Mhm. Und ich glaube, da gibt es viele Skaleneffekte auch auf der Logistikseite, auch also auf der Versandlogistikseite, in der Warehouse-Seite, wo wir Kostensynergien durch unsere Plattform heben. Auf der anderen Seite, was natürlich besonders spannend ist für uns, was sehen wir für ein Potenzial in der Marke oder in dem Produktsegment? So, und da gucken wir in drei Dimensionen. Internationalisierungspotenzial, das heißt, in wie vielen Ländern ist jemand aktiv, in wie vielen Ländern können wir jemanden bringen. Da gibt es teilweise auch lokale Beschränkungen, nicht jedes Produkt darf oder kann in jedes Land. Das schauen wir uns genau an, dann schauen wir uns an, welche Kanäle werden wie bespielt, wie viel Potenzial gibt es dort. Und dann schauen wir uns, das ist die zweite Dimension, die dritte Dimension ist die Produktdimension. Was glauben wir, können wir noch aus dem bestehenden Sortiment an Erweiterung rausholen? Das heißt, was könnte ein Sortiment in 2-3 Jahren dann sein? Und das in der Summe ist dann sozusagen unsere Betrachtungsweise von einer Marke.
Das heißt, jemand wie jetzt Sleepwise, die Firma, die jetzt hier gerade in Hamburg übernommen habt, die, nehmen wir mal an, die machen jetzt so 3 Millionen Euro Umsatz. In euren internen Kalkulationen macht die dann in 5 Jahren eher so 25 Millionen Umsatz.
Also wäre schön, wenn dieser Case so aussehen würde. Kann ich dir tatsächlich für Sleepwise gerade nicht sagen. Aber
so Größenordnung.
Auf jeden Fall erwarten wir, dass der Markt wächst. Wir sind da auch durchaus konservativer von den Erwartungshaltungen. Aber wenn sie dann 25 Millionen Euro Umsatz macht, freuen wir uns total.
Es muss ja irgendwie, also ihr müsst ja entweder sehr viel kaufen oder die müssen sehr schnell wachsen, damit sich das für euch irgendwie lohnt. Weil ihr habt jetzt ja selber schon 300 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, 1 Million mehr oder 2 Millionen mehr macht den Braten jetzt ja nicht mehr fetter sozusagen. Es muss ja schon irgendwie richtig jetzt auch am Fließband gekauft werden, wenn ich mir das überlege.
Das stimmt total. Und also wir haben beides vor. Also das heißt, sowohl wachsen lassen als auch am Fließband kaufen.
Hast du die M&A-Abteilung jetzt, die sozusagen jede Woche da 10, 15 Deals anguckt?
Absolut, also teilweise schauen wir uns mehr an, aber es kommt dann eben weniger in Frage. Aber absolut, ich glaube, das ist natürlich, wenn du dir anschaust, was Berlin Brands Group hat und sich eben jetzt oder hatte und sich jetzt in den letzten Monaten aufgebaut hat, dann haben wir uns primär natürlich im M&A-Bereich verstärkt, haben da inzwischen tatsächlich eine eigene Abteilung mit echt guten, schnellen und auch fleißig arbeitenden Leuten aufgestellt und schauen uns da unglaublich viele Deals an. Mhm.
Und sag mal, schafft ihr das alles aus eigenem Kapital? Also ich meine, kommt da demnächst nochmal bei euch selber auch nochmal ein Investor dazu möglicherweise? Macht sich sowas auch Sinn, nochmal dafür extra Mittel aufzunehmen oder schippt ihr das alles aus eurem eigenen Cashflow am Ende?
Ich glaube, der Riesenvorteil ist ja, wenn wir zweistellig EBITDA profitabel sind und unser Working Capital gut managen, weil wir Supply Chain und etc. im Griff haben, dann generieren wir schon mal per se Geld, was wir investieren können. Und das ist das, womit wir jetzt aktuell loslaufen. Aber natürlich machen wir uns auch Gedanken, wie es weitergeht. Aber das ist aktuell noch kein konkretes Thema, was ich heute hier mitteilen könnte. Aber natürlich schauen wir auch 1-2 Jahre nach vorne und teilweise auch sogar weniger als das.
Hinweis auf ein neues Angebot von Vodafone, und zwar kein Tarif, sondern eine Online- Digitalkonferenz, die Vodafone Elevation Digital Days, finden statt vom 23. bis zum 25. Februar, jeweils ab 13 Uhr. Wir mit OMR durften auch ein bisschen bei unterstützen. Es geht in diesen 3 Tagen darum, Keynotes, Deep Dives, Austausch, alles natürlich remote, über 100 Speaker aus den Bereichen Business, Wissenschaft und Politik. Bekannte Namen, wenn man OMR verfolgt, kennt man Verena Pauster, kennt man Scott Galloway, kennt man Michael Trautmann, kennt man Sebastian Truhn. All diese Menschen treten da auf. Ihr könnt euch kostenlos anmelden unter vodafone.de/elevation. Ich bin mir sicher, genauso wie ihr Leute ansprecht, klopfen bei dir auch weiterhin regelmäßig dann andere Investorenkategorien an und wollen gerne bei euch irgendwie mit dabei sein. Oder machen dir Vorschläge?
Ja, das kann schon mal passieren. Genau, das kann schon mal passieren, aber wir sind da aktuell noch nicht im Markt.
Okay. Und es sind auch, ich meine, wenn man jetzt anguckt, die Firma 300 Millionen Umsatz, habe ich am Anfang ja schon gesagt, jetzt zweistelliger EBIT, also 10 Mio, 15 Mio EBIT so ungefähr, Größenordnung, kann ich mir, ist es?
Nee, immer zweistellig, meine ich zweistellig Prozent. Das heißt, wenn du also 300 plus, dann eben 30 plus.
Okay. Da kann man damit auch locker an die Börse gehen bald, ne?
Also theoretisch, ich glaube, es gibt echt spannende Assets, die ja gerade an die Börse gegangen sind. Also wenn du so Richtung Anker schaust oder Richtung The Hut Group, durchaus wirklich spannende Cases, ist für uns allerdings auch aktuell kein Thema.
Okay, aber für dich natürlich Wahnsinn. Also ich meine, das ist dann schon auf dem Weg, möglicherweise ein Unicorn zu werden, ne?
Danke. Freut mich natürlich auch immer so, das so von der Expertenperspektive zu hören.
Das ist wiederum sehr nett von dir. Du merkst ja meine naiven Fragen. Ich bin da jetzt ja auch kein Experte für diesen Bereich, aber wenn ich jetzt höre, das Wachstum und das Ergebnis und die Perspektive und die Hitze im Markt, dann würde ich schon sagen, okay, das wird sich da irgendwann einsortieren können.
Ja, die Hitze im Markt ist auf jeden Fall groß und ich glaube, wir sind da auch, wir haben noch ein paar Diamanten, die da hitzeresistent sind im Team. Wir fokussieren uns gerade im Kern tatsächlich auf unsere Strategie und weniger die Kapitalmarktseite.
Aber das wäre jetzt nicht überraschend, wenn jetzt irgendwie demnächst, ich weiß nicht, das Handelsblatt aufmache nächsten Sommer und dann lese ich irgendwie nächstes Unicorn Berlin Brands Group.
Alter, also, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das passiert, ja, und dann melde ich gern bei mir und dann
machen wir nochmal neu. Aber es ist ein weiter Weg. Ich meine, man muss ja übersehen, ist noch gar nicht so lange her, da hast du irgendwie, zumindest gibt's die Legende, in eurem damals im Aufbau befindlichen Lager in Camp Lindford, habt ihr ein großes Zentrallager gebaut, da hast du dann mehrere Wochen drin geschlafen und übernachtet sogar.
Ja, also genau, ich glaube, also geschlafen habe ich tatsächlich in der Regel im Hotel nebenan, ja, also so, aber im Grunde kannst du sagen, dass die Schicht um 6 Uhr morgens losging, teilweise um 5 und die war dann um 1 Uhr morgens des nächsten Tages dann wieder zu Ende. Und so lange war nicht nur ich, sondern auch tatsächlich unser Team zu dem Zeitpunkt auch da drin in der Logistik. Es war eine sehr, 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 sehr heikle und auch sehr, sehr prägende Phase auch für die gesamte Mannschaft.
Ist es euer größtes Lager?
Das ist unser größtes Lager. Es sind 60.000 Quadratmeter mit auch teils automatisierter Logistik, also mit Fördertechnik. Und inzwischen sind wir aber auf 120.000 Quadratmetern, haben inzwischen noch eine weitere Logistik eröffnet in Osteuropa und auch noch eine in Deutschland, die uns hilft, über die Logistik hinaus zu skalieren.
Gibt es eigentlich auf der Größenordnung, wie ihr jetzt seid, in Deutschland auch noch viele weitere, sozusagen, Produzenten, Händler mit der Struktur? Ich meine, am Ende sind ja damals sehr viele Leute losgelaufen, offensichtlich mehrere Tausend in den letzten Jahren und machen sowas. Und du bist dann wahrscheinlich einer, der es am allerweitesten geschafft hat, oder halt einer von 3, 4, 5 anderen.
Kann ich dir so genau gar nicht sagen, Philipp. Ich glaube, es gibt echt eine Menge super, super guter E-Commerce-Unternehmen in Deutschland. Ich glaube jetzt, wenn es darum geht, Multi-Channel, Multi-Country, Own Brand, E-Commerce, europäisch, gibt's einige spannende, ja, durchaus. Und ich glaube, die machen einen sehr guten Job. Aber ich glaube jetzt auch in der Größenordnung kenne ich jetzt zumindest in Deutschland keinen, ja, auch europäisch. Da gibt es sicher europäisch oder global welche. Ich glaube, gerade auch aus Asien entstehen jetzt gerade ein paar echt spannende
Player. Würdest du denn sagen, sowas aus UK wie The Hut Group ist für euch eine faire Peer Group?
Ich glaube, der Hut Group ist schon noch deutlich weiter als wir. Die sind es auf jeden Fall echt Jahre voraus, aber auf jeden Fall eine spannende Inspiration.
Wer hat denn dir eigentlich geholfen all den Jahren? Ich meine, wenn man sich überlegt, wo du jetzt da unterwegs bist, ohne Studium, sehr spät erst ein Investor, ist das alles irgendwie sehr, einfach learning by doing oder gab es irgendwelche Leute, die dich da irgendwie gecoacht haben oder so?
Also ich glaube, wir haben, also ich glaube, das geht nicht ohne Leute, die dich, die dir dann zur Seite stehen und dir sagen, du Peter, da gehst jetzt aber in die falsche Richtung und dann auch entsprechend, aber auch wirklich auch das Verhältnis, dass das auch gesagt wird. Ich glaube, also ich habe in meiner Zeit immer spannende Leute um mich herum. Ich glaube, wir haben ein hervorragendes Team. Ich glaube, das entspricht so ein bisschen auch der Komplexität des Geschäftsmodells. Unser Top-Team besteht aus 8 Leuten. Also normalerweise kennt man ein Top-Team aus 3 oder 4 Leuten. Wir haben wirklich ein Top-Team, was besteht aus 8 Leuten, was super miteinander funktioniert und als auch in diesem Jahr ein Wachstum von 50% plus eben auch geschultert hat, wo sich unser Co-Founder Dominik und ich im Kern um M&A mal 3 Monate gekümmert haben im Weihnachtsgeschäft und wir heute hier in einer doch auch heißen Zeit hier unseren Podcast ganz gemütlich führen können. Also es wäre ohne Team nicht gegangen und natürlich lernst du von denen eine Menge. Ne? Ich glaube, jeder hat bringt seine Stärken mit und sind mega komplementär von unserem Setup, was manchmal auch echt anstrengend ist, aber am Ende für die Sache immer extrem gut ist und auch, wir auch gelernt haben, damit sehr gut umzugehen und das auch zu schätzen. Mhm. So, und da lerne ich eine Menge.
Mhm. Okay. Wie viele Jahre seid ihr jetzt vorangekommen in diesem Jahr, in diesem Mega-E-Commerce-Jahr? Also war das jetzt ein Sprung von 3 Jahren für euch oder von 5 Jahren?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es ein Sprung war von wahrscheinlich also definitiv 2 Jahren. Das hat uns und das Momentum ist ja nach wie vor im Markt riesig. Also und merkst du auch gerade durch das, was wir gerade besprochen haben, also auch die Investorenseite erkennt das total gehypt. Ja, wir sind ja kennen auch noch die Zeit von E-Commerce, sowas eher kapitalintensiv, Lager, blöd. Das hat sich eben auch mit Corona nochmal ganz, ganz, ganz stark gedreht.
Okay, krass. Also ich habe gerade nochmal geguckt, nur mal so als Benchmark, die Zalando-Aktie ist gerade so das Dreifache des Umsatzes, ist der Firmenwert. Das wäre dann bei dir auch 900 Millionen Firmenwert, 1 Milliarde. Da bin ich jetzt nicht ganz so weit weg mit meiner Spekulation. Rede ich dir jetzt ein.
Ja, danke. Freut mich.
Das heißt, aber man muss ja irgendwann sagen, die Kollegen vom Manager-Magazin, die immer da diese reichen Listen erstellen, die sollten nicht mal einen Blick haben. Ne? Ich meine, wenn dir dann auch 60% gehören, das ist ja irgendwie, du schmunzelst ja jetzt über da manche, weiß ich nicht, aufgelisteten Leute auf diesen Listen. Wahnsinn.
Ich glaube, auch da müssen wir immer natürlich ganz, ganz stark aufpassen. Ich glaube, sowas kann sich ja immer sehr schnell drehen und das haben wir selbst erlebt mit unserer Logistik. Natürlich lernst du als Unternehmer daraus. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da auch sehr stark auch unsere Disziplin auch behalten und eben dort auch unsere Bescheidenheit, die wir als Organisation haben. Aber ich freue mich natürlich über deinen Vergleich und damit Zalando und dem Dreier-Umsatzmultiple.
Was machst du selber, Investments irgendwie oder bist du komplett auf die Firma fokussiert?
Tatsächlich, es gibt ein paar wenige Sachen, die ich mache und habe jetzt auch immer wieder spannende Anfragen von Gründern und ich finde das Ökosystem an sich klasse. Ich finde es immer dann auch klasse, wenn ich irgendwo einen Beitrag leisten kann, also insbesondere wenn es um irgendwo Direct-to-Consumer-Marken geht oder um Produkte, also dann fühle ich mich immer besonders wohl mit Hardware natürlich, aber auch teils mit Software, aber das ist schon eher selektiv und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist einfach
ein irgendwelche nennenswerten Sachen, also irgendwelche Firmen, die man kennen könnte oder irgendwas, was du sagst, das ist jetzt irgendwie mal ein Investment, das der Rede wert ist?
Ja, hoffentlich wird irgendwas davon mal nennenswert, aber ich würde mal sagen, im Moment noch eher so im Stealth-Mode aber vielleicht hoffentlich dann nochmal einen Grund, irgendwann nochmal so einen Podcast zu führen.
Okay, und letzte Frage. Hast du zum Abschluss, weil wir jetzt so viel über D2C reden, einen großen Tipp, wo du sagst, Mensch, wenn ich jetzt irgendwie heute eine D2C-Brand aufbauen würde oder auch ehrlicherweise, wenn ich jetzt eine große Brand wäre, Parfum verkaufen würde, keine Ahnung, Küchenartikel, klassischer Hersteller von Küchenartikeln, was würdest du denen empfehlen? Also, was können die von dir lernen?
Es sind ja, ich glaube, ganz unterschiedliche Zielgruppen, die du gerade ansprichst. Entweder der Klasse. Ja. Also ich glaube, ich würde mich eher wohler fühlen mit einem Tipp in die Richtung der Leute, die eher gerade noch was starten, weil ich glaube, dass die ja die komplette Flexibilität und Freiheit haben, Dinge so zu gestalten, weil sie sich im Grunde noch, ja, also die volle Flexibilität haben noch von nicht existenten Strukturen und das im Grunde vom Scratch her auf ausbauen können. Und den würde ich raten, das hat uns eben auch, es gefällt uns auch ganz besonders an den Marken, die wir uns anschauen, dass sie einen wirklichen USP heraus identifizieren. Also das heißt, sich ein Produkt anschauen, was ein Stück weit auch von MeToo weggeht, ja, und ein Alleinstellungsmerkmal hat, was ein wichtiges Kundenbedürfnis irgendwo erfüllt und am besten mehrere Kundenbedürfnisse. Das sind eigentlich die Marken oder die Produkte, die dann organisch auch einen sehr großen Erfolg erreichen, ohne dass du viel Paid Marketing hinterher schmeißen musst. Also das heißt, immer vom Kunden ausdenken, immer schauen, was gibt's da draußen, wo ist die Nische, die ich jetzt hier noch erkennen kann, und eben dort immer konsequent dran arbeiten und sozusagen diese Nische dort finden. Und teilweise sind Nischen klein, aber daraus kann man super wachsen.
Und sagen wir jetzt bei so einem Küchengerät ganz konkret, wie hat sich das differenziert? Das ist ja eigentlich die perfekte Frage dazu. Also was war da anders als bei anderen Küchengeräten, dass das da geklappt hat?
Also zunächst einmal war es natürlich das Timing. Ne? Wir waren mit Klarstein einer der ersten, die schöne Küchengeräte zu einem demokratisierten Preis in den Markt gebracht haben. Natürlich sind wir damit nicht stehen geblieben, sondern heute ist unser Differenzierungsmerkmal, dass du eben diese Küchengeräte dann auch IoT-fähig betreiben kannst, dein Ökosystem in der App hast, wo du dich mit anderen über Rezepte austauschen kannst und dann auch Rezepte dann auch abspielen kannst, sodass du nicht mehr irgendwelche Regler einstellen musst. Das heißt also, diese Innovation an den Produkten geht eigentlich immer weiter.
Und dann noch eine allerletzte Frage. Du bist ja nun sehr nah an Amazon dran. Bist du da auch noch Investor? Oder würdest du das jemandem, empfiehlst du das Freunden oder, weiß ich, Nachbarn, die auch sagen, Mensch, Börse ist doch gerade so heiß. Soll ich auch in Amazon noch rein?
Ich glaube, Amazon ist schon sehr teuer gerade. Aber also, wenn du so willst, ich habe tatsächlich auch Aktien von Amazon. Ja, also es ist in meinem Portfolio drin. Also natürlich auch sehr teuer. Ich weiß es nicht. Also ich würde mich da jetzt nicht rausfragen, heute noch einen Investment-Tipp für Amazon geben zu können.
Also lieber Allegro in Polen.
Allegro, ich habe da ehrlich gesagt die KPIs von Allegro also den KGV und habe ich gerade nicht vor Augen, aber ich glaube, dass Allegro in Polen schon eine echte Dominanz hat. Das wird spannend sein zu sehen, ob's die auch behalten kann, ja, wenn auch irgendwann Amazon in immer weitere Länder reingeht. Mhm. Amazon hat schon ein unglaubliches Unternehmen, also auch wirklich immer bewundernswert. Wie sie dann auch Initiativen, Programme, alles wirklich starten, also mit dem Speed und immer konsequenter die Wertschöpfung für sich erschließen.
Du beschwerst dich auch gar nicht über die ganzen chinesischen Händler und so, machen die dir keinen Stress?
Ich glaube, es ist jetzt Teil des Ökosystems und am Ende bleibt Konkurrenz auch das Geschäft und ich glaube, wir haben klare USPs und einen klaren Vorteil hier Headquarter-based so nah am europäischen Markt zu sein und den auch so zu verstehen. Also da haben wir keine Sorge.
Krass, sogar im Elektronikbereich hätte ich gedacht, dass die da alles voll spammen, irgendwelche chinesischen Hersteller den halben Preis anbieten und dann irgendwie euch da in den Kategorien sozusagen das Geschäft kaputt machen.
Ja, also ich glaube, da ist unsere Philosophie sehr klar. Was sind unsere Alleinstellungsmerkmale? Warum kauft der Kunde bei uns und jetzt eben nicht bei einer No-Name-Marke? Zumal ja auch die Produkte, die wir im Kern heute organisch selbst entwickelt haben, ja auch Produkte sind, die jetzt schon etwas komplexer sind. Also wir reden da jetzt irgendwie weniger über USB-Charger, wo du wirklich auch oder Kopfhörer beispielsweise auch ein Segment, aus dem wir uns komplett zurückziehen oder schon zurückgezogen haben, sondern immer in Sortimente reingehen, die auch einen höheren Innovationsgrad haben und auch eben dann eben über Features wie IoT auch noch besonders machen.
Und ihr macht auch absichtlich deutsche Marken, also wenn man so guckt, jetzt irgendwie Blumenfeld, Klarstein, also bewusst deutsch oder dann sozusagen europäische Namen, damit man sich von den Chinesen da differenzieren kann?
Also wir sind schon, genau, also so, ich weiß gar nicht, ob das so komplett bewusst ist. Capital Sports ist ja, aber ja, du hast recht, aber Blumenfeld und Klarstein sind durchaus Namen mit deutscher Wurzel. Und wir finden natürlich ist auch Berlin und es ist ja auch in unserem Corporate-Namen seit 2019 auch mit dem Rebranding auch drin als Berlin Brands Group. Wir finden das schon immer auch, das sehen wir auch, unsere Kunden finden das genauso sympathisch, dass da jetzt auch eine Company ist, die einfach im Herzen auch Produktentwicklung und aus Berlin heraus macht. Ne? Das ist das ist schon was, was wir dann auch ganz bewusst spielen.
Okay, krass. Peter, ey, was eine Geschichte.
Danke, Philipp.
Sehr beeindruckend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hab's auf meiner Liste für sozusagen die ganz großen nächsten Geschichten aus Berlin irgendwie. Ich vermute so ein bisschen, ich hab's im Urin, du machst da irgendwas, da kommt noch irgendwas Größeres. Drück dir die Daumen.
Stay tuned.
Super. Alles klar.
Ja, hau rein. Danke. Ja, mach's gut.
Ciao. So, das war der Amazon Seller Podcast mit Peter. Und jetzt noch ein Aufruf, eine Einladung in eigener Sache. Und zwar wollen wir demnächst eine Stammgastfolge machen mit Lea Kramer, Tarek Müller, Sven Schmidt. Und wir wollen diskutieren, wie ihr die Zukunft seht. Also die Hörer des Podcasts sind eingeladen, entweder eine Mail zu schicken an redaktion@omr.com oder bei LinkedIn unter dem entsprechenden Post bei mir oder bei OMR zu kommentieren und sozusagen Thesen abzugeben oder Fragen zu stellen über den Verlauf des Jahres. Und dann würden wir da die besten, spannendsten, kontroversesten Thesen oder Fragen raussuchen und dann hier im Podcast zu dritt diskutieren. Also ich denke mal, wir werden sicherlich 10, 15 verschiedene Thesen oder Fragen versuchen zu klären. Bitte haut da was raus, schickt uns eine kurze Mail. Wir würden uns freuen und haben dann Stoff für die nächste Stammgastfolge. redaktion@omr.com oder bei LinkedIn unter den entsprechenden Posts kommentieren. Zum Schluss der Hinweis auf unsere OMR Academy. Seit einigen Jahren greifen wir hier schon an. Es geht darum, wirklich tief Dinge zu lernen, sei es nun Facebook und Instagram Advertising Fundamentals oder SEA und Google Fundamentals, Digital Marketing Analytics, wie geht das, SEO, E-Mail Marketing, alles bieten wir an. Jeweils 2 bis 3 Stunden Lernaufwand pro Woche über 10 Wochen. Danach gibt es ein Zertifikat. Es gibt Kontakte untereinander in der Gruppe natürlich. Es gibt die besten Referenten, die uns eingefallen sind. Wirklich, wir bauen da ein geiles Produkt gemeinsam mit den Kollegen von Headstart Studios und wie gesagt, bis zum 8. Januar neuer Special. Alle Kurse kosten nur, also schon viel Geld, aber trotzdem nur 999 Euro. Man spart 30%. Wir glauben, das ist wirklich das Geld wert. Alle Infos omr-academy.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.